Also, ihr Lieben,
ich möchte heute über diese Kirche sprechen, die meine Frau und mich vor 10 Jahren dazu gebracht hat, einen Beruf, der eigentlich nicht schlecht war, im CVDM und in der Landeskirche aufzugeben und eine neue Kirche zu gründen. Also ganz ehrlich, ich erzähle euch nachher gleich noch, wo ich herkomme. Ich habe es ja schon getan, bin also Schwabe. Mein Vater, der kommt, also ich komme aus der evangelischen Kirche. CVJM, wenn euch das etwas sagt. Hey, und wenn man eins nicht tut, dann ist es eine Kirche gründen, ja? Das gibt's gar nicht, das macht man nicht, ja? Mein Vater Posaunenchorleiter, 40 Jahre Posaunenchorleiter, ja? Ich bin also ganz anständig aufgewachsen. Und da muss schon ganz schön was passieren, wenn so ein Steffen Beck, geboren in Dettingen, Bad Urach, auf einmal eine Kirche gründet. Und ich möchte euch heute über eine Kirche erzählen, die schuld ist daran, die mich so bewegt hat. Das ist eine Gemeinde, in der die Menschen miteinander in einer so hingegebenen Liebe zueinander lebten, dass sie die Welt wirklich verändert hat, diese Kirche. In diesem Zusammenschluss von Jesus-Nachfolger, da lebten und liebten sich die Gläubigen mit einer richtig an die Wurzel gehenden, radikalen Liebe. Eine Liebe, die nicht von dieser Welt war. Sie nahmen ihre Masken voreinander ab und zeigten sich ganz ehrlich, sie muteten sich so zu, wie sie sind. Ich meine, es ist ja auch gar nicht so einfach, eine Maske voreinander zu haben in einer Gemeinde, wo man sich liebt, obwohl man sich kennt, ja, wenn man schon länger zusammen ist. Aber das haben die ganz bewusst gemacht. Sie haben ehrliche, authentische Gemeinschaft miteinander gehabt. Sie lachten miteinander wie jede Kirche und sie weinten miteinander. Sie beteten und sie sangen, sie dienten einander in einer echten und aufrichtigen Art. Und diejenigen, die mehr hatten, die teilten von ihrem Überschuss mit denen, die weniger hatten. Und sie gingen miteinander so um, dass sogar Gräben, kulturelle Gräben, zum Beispiel zwischen Frauen und Männern oder zwischen Rassen, Menschenrassen, überwunden wurden. Da ist etwas passiert in dieser Gemeinde, was nicht von dieser Welt ist. Die Bibel, die beschreibt uns diese Kirche in Apostelgeschichte 2, und ich möchte Vers 42 bis 47 lesen, diese Erzählung von dieser Urgemeinde. Und es ist wirklich diese Gemeinde gewesen, ihr Lieben, die mich damals und meine Frau vor 10 Jahren inspiriert hat. Du kannst sagen, nein, es war doch Bill Heibels, das hast du doch schon erzählt, das war doch Willow Creek. Aber wisst ihr, von wem Bill Heibels 1999, dann sind es sozusagen schon 14 Jahre, 1999, von wem hat er denn erzählt? Er hat nicht von Willow Creek Chicago erzählt, er hat Apostelgeschichte 2 gepredigt. Das hat ihn ermutigt und das hat mich ermutigt. Ich möchte euch ein paar Verse davon vorlesen. Sie blieben, und horcht einmal hin, wie oft da von Gemeinschaft, von Miteinander, Beieinander, Essen, Mahlzeit, Mahlzeit, Mahlzeit die Rede ist in diesem Text. Sie blieben also ständig beisammen. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen und teilten alles miteinander. Sie feierten gemeinsame Mahlzeiten und lebten und beteten miteinander. Nicht gegeneinander, sondern miteinander. Durch die Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder und Taten, und jedermann in Jerusalem spürte, dass hier wirklich Gott am Werk war. Alle, die zum Glauben gekommen waren, taten ihren ganzen Besitz zusammen. Haltet euch fest, das musst du dir mal vorstellen. Wenn sie etwas brauchten, verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter den Bedürftigen in der Gemeinde. Habt ihr das schon mal probiert? Ich wette, das habt ihr auch schon mal probiert, wir auch. Das ist voll schwierig. Schau mal, da gehst du mit einem Idealismus ran und hast gehört von deinen Pastoren, da gibt es eine Familie, die hat eine Not. Du, Vater, 2 Kinder, eine Frau. Kommst gerade so auch durch, ne, mit deinen 2.500, 3.000 brutto. Und du sagst, wir geben dieser Familie jetzt 100 Euro. Am nächsten Sonntag wieder die gleiche Kirche, Alive Church, kommst du in die Kirche, die Familie auch, und du überlegst dir, Schatz, gehen wir heute zusammen Mittagessen mit den Kindern oder gehen wir nach Hause? Deine Frau sagt, du, wir haben nicht so viel Geld, das langt nicht. Und die Familie, der du das Geld gegeben hast letzten Sonntag, die geht mit ihren 4 Kindern Pizza essen. Spürst du was? Das ist die Realität, ja? Und jetzt, warum erzähle ich euch diese Geschichte? So sind wir Menschen. Du vergleichst dann ein bisschen und das ist sehr, sehr schwierig. Was hier steht, ihr Lieben, das ist nicht von dieser Welt. Wenn das funktioniert hat, dann nicht, weil die Idealisten waren. Da muss etwas Übernatürliches passieren, dass das funktioniert. Sonst funktioniert das gar nicht. Das gibt Mord und Totschlag, wie bei Kain und Abel. Wenn man so, das ist nicht einfach. Und deshalb glaube ich, dass das war völlig übernatürlich, von was wir hier lesen. Man meint, das wäre so natürlich, Geben, Sozialarbeit, Gemeinschaft, aber das ist übernatürlich. Und dann geht's weiter. Tag für Tag versammelte sie sich im Tempel, das ist die Celebration, der Gottesdienst, und in ihren Häusern, das sind dann die Small Groups, feierten sie voller Freude und mit aufrichtigem Herzen, nicht das Abendmahl, nein, gemeinsame Mahlzeiten. Ja, die haben einfach gefespert miteinander, gegessen miteinander, viel Gemeinschaft. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr fügte jeden Tag ihnen weitere Menschen zu, die er retten wollte. Wisst ihr, was mein Vater sagen würde, wenn ich ihm erzähle, dass das in unseren Gemeinden passiert, in eurer und in unserer? Mein Vater, Hans Beck, Posaunenchorleiter, 40 Jahre, jetzt 70 Jahre, schon immer im CV, aber immer in der Kirche. Wisst ihr, was der sagt? Ist doch nicht normal. Das ist nicht normal, habe ich gesagt. Auf Schwäbisch. Ist doch nicht normal. Das sagt er öfter, mein Vater. Wenn ich ihm manchmal von ICF erzähle, und sagt, du Vater, wir sind jetzt schon über 1000 Leute am Ort. Das ist halt normal. Furztrocken, ja, so raus, wie das nur ein Württemberger sagen kann, ja. Oder wenn ich ihm auch erzähle, was manchmal Gott tut in unserer Kirche an Menschen, oder nein, was total gut ankommt bei ihm, wenn ich ihm erzähle, was einzelne Menschen monatlich als Dauerauftrag überweisen. Das ist halt normal. Und mich hat das immer ein bisschen unruhig gemacht, weil wenn du Sohn bist und du hast einen Vater, und dein Vater sagt immer, wenn du von deiner Arbeit erzählst, das ist ja nicht normal, dann ist das ein bisschen komisch für dich als Sohn. Dann denkst du, du willst eigentlich was anderes hören. Von deinem Vater willst du ja auch Bestätigung, oder? Du willst sagen, gut gemacht, das willst du hören, Sohn. Weiter so, richtig so. Bis ich gelernt habe, er hat ja recht. Das ist nicht normal. Ja, aber ohne Witz, das meine ich jetzt nicht witzig. Das meine ich todernst. Das ist nicht normal, dass Menschen 10% ihres Gehalts und auch die 6.000 oder 8.000 oder 10.000 im Monat verdienen, für das Reich Gottes geben. Das ist nicht normal. Und das ist nicht normal, dass Menschen geheilt werden oder dass Menschen so viel, dass ihnen Kirche überhaupt so viel bedeutet und das Reich Gottes. Das ist nicht normal. Der hat völlig recht. Und inzwischen weiß ich, wenn mein Vater sagt, das ist heute normal, dann habe ich etwas richtig gemacht. Denn dann ist etwas, versteht ihr? Dann ist da etwas übernormal, übernatürlich. Nicht normal, ist eigentlich übernatürlich. Jetzt muss ich gleich wieder Hochdeutsch predigen, sonst verstehen mich nicht mehr alle. Aber das ist so, wenn man von zu Hause erzählt. Aber das hat mich wirklich bewegt. Das war für mich eine Lernerfahrung. Und das, was hier steht, ihr Lieben, in Apostelgeschichte 2, das ist nicht normal. Normal ist das nicht zu haben. Weder diese Gütergemeinschaft, noch die Zeichen und Wunder. Aber worauf es mir heute ankommt, dass Zeichen und Wunder übernatürlich sind, das wussten wir ja schon immer. Und eine BFP-Gemeinde besser als eine ICF-Gemeinde. Aber Gemeinschaft ist auch nicht normal, ihr Lieben. Naja, das wisst ihr jetzt auch, gell? Und habt ihr auch schon vorher gewusst und wisst ihr auch noch morgen. Das ist auch immer wieder etwas Wunderbares, wenn es gelingt. Aber auch sehr, sehr zerbrechlich. Sehr zerbrechlich. Aber wir müssen aufpassen, dass wir dieses Gut miteinander erhalten. Und deshalb hat mir Gott heute diese Apostelgeschichte quasi aufs Herz gelegt. Diese Geschichte über Gemeinschaft, über das, was Gottes Vision eigentlich für die Gemeinde ist. Und ich denke, das hat viel mit dieser übernatürlichen Gemeinschaft zu tun, zu der wir ganz, ganz viel Jesus brauchen. Warum war diese Gemeinde denn so anziehend? Dass täglich hinzugefügt wurden von Gott Menschen. Die hat es also richtig reingezogen. Ja, warum denn? Jetzt denkt ihr, klar, die hatten wohl die richtige Lehre der Apostel. Ja, yeah, voll die richtige Lehre. Mords anziehen, gell? Na, nicht so, oder? Vielleicht hatten sie auch den perfekten Worship-Style, so Hillsong Jerusalem oder so etwas, ja? Kann ja auch sein. Oder sie hatten ein Riesenbudget für Multimedia und Technik. Und ihr wisst, all das hatten die nicht. Das gab es teilweise noch gar nicht damals. Aber sie hatten von einer Sache, glaube ich, eine Menge. Und das ist eben Gemeinschaft. Gemeinschaft als Schwestern und Brüder, diese Liebe zueinander, von der Jesus sagt, an eurer Liebe zueinander werden die anderen erkennen, dass ihr meine Jüngerinnen und Jünger seid. Und das, wenn andere daran Jesus erkennen, ihr Lieben, dann muss das eine Offenbarung sein, diese Gemeinschaft. Das ist, sonst würden sie ja auch, andere haben ja auch irgend so eine Gemeinschaft. Und die, da beim Kleintierzüchterverein gibt es auch Gemeinschaft und im Pferdeverein gibt es auch Gemeinschaft. Aber daran erkennen die Menschen nicht Jesus. Das heißt, wenn an unserer Gemeinschaft Menschen erkennen, dass wir Jesus-Jüngerinnen sind und Jesus-Nachfolger sind, dann muss diese Gemeinschaft übernatürlich sein. Nicht normal, auf gut Deutsch, auf gut Schwäbisch. Versteht ihr? Und darum geht es mir heute. Und von dieser Gemeinschaft hatten die, glaube ich, eine ganz große Menge. Wie viel Gemeinschaft du in deiner Kirche hast, habe ich inzwischen einen Indikator, an dem ich das feststellen kann. Das ist das Partybudget. Also in der Buchhaltung heißt das dann freiwillige soziale Aufwendungen. Also das heißt, all das, wenn einer bei Aldi einkauft oder bei Edeka und kauft einfach Mitarbeiterverpflegung, ja, wo man ein Fest machen kann, Wein und Essen und Fleisch und Chips und alles, was man feiern kann, ja. Das ist das Partybudget. Wir geben in unserer Kirche, jetzt haltet euch fest, ihr könnt das auch weitererzählen, ist mir gerade egal, 40.000 bis 60.000 Euro im Jahr dafür aus. Hat mich auch gewundert, ehrlich gesagt, als ich es zum ersten Mal realisiert habe. Aber alles, was, wenn man das alles zusammennimmt, diese freiwilligen sozialen Aufwendungen, und das sind nicht Fortbildungskosten, ich meine jetzt wirklich für Essen und Trinken und Gemeinschaft, also Mitarbeiter, Wining und Dining, wenn du es so nennst. Das ist unglaublich viel, habe ich gedacht, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Weil unseren Leuten geht es auch gut und die schaffen auch viel und dann dürfen die auch trinken, wie der Ochs, der da auch trischt, der darf ja auch essen. Versteht ihr? Und das hat schon etwas damit zu tun, das hat was mit Gemeinschaft zu tun, deshalb ist dieses Budget ein wichtiges Budget für die Kirche. Und das sage ich jetzt an alle Buchhalter, seid easy, ihr müsst nur richtig verbuchen. So, ein paar Punkte zu Gemeinschaft. Gemeinschaft, ihr Lieben, versteht jeder. Jeder. Ein ganz einfacher Mensch, der nicht so viel Hirn hat und ein ganz Intellektueller auch. Das geht nämlich hier rein. Gemeinschaft wird hier verstanden. Menschen, und die gibt es bei euch und die gibt es bei uns im ICF, die nach längerer Zeit mal wieder eine Kirche besuchen, die haben in der Regel überhaupt keine Ahnung, was die richtige Theologie ist. Woher auch? Die können jetzt auch nicht beurteilen, ob ich eine theologisch richtige Predigt gehalten habe. Das kannst du vielleicht und du und du und du, weil du schon öfter zur Kirche gehst. Aber Menschen, die Gottesdienste eher selten besuchen, die haben keine Ahnung von dem. Die können das nicht beurteilen. Die haben auch keine Ahnung vom richtigen Worship-Style. Die wissen gar nicht, dass es einen richtigen und falschen gibt. Das ist auch gut so. Die haben auch keine Ahnung von einem Kirchenverständnis, ob das richtig ist und wie das ist mit Mitgliedschaft und was auch eine anständige Kirchenmitgliedschaft. Da haben die alle keine Ahnung davon. Aber wisst ihr, was sie auf Anhieb sagen können? Ob sie sich wohlgefühlt haben. Auf Anhieb. Und das ist ehrlich. Das musst du ernst nehmen. Das kann jeder. Sie können auf Anhieb sagen, ob sie sich wohlgefühlt haben oder nicht. Und ob sie sich wohlgefühlt haben oder nicht, das hängt nicht so sehr mit den Liedern zusammen, die wir ausgesucht haben, mit den Predigten, lieber Graziano, die wir halten. Sogar wenn sie kurz sind, können sie nicht viel damit anfangen. Das ist nicht der Indikator, ob sie sich wohlfühlen, sondern, also das, was wir sagen, sondern vielleicht viel eher, wie wir es sagen. Also wie der da vorne auf sie gewirkt hat. Oder wie die da in dieser Kirche auf sie gewirkt haben. Das heißt, die Menschen werden wahrscheinlich viel eher entscheiden, ob sie wiederkommen, an dir, weil du neben ihnen gesessen bist, als an Graziano oder mir heute, weil wir eine Predigt hier halten. Das heißt, Gemeinschaft, das findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Aber das ist eine extrem wichtige Ebene. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, der, wenn man ihn mal gehört hat, vergisst man ihn nie wieder. Ich finde ihn klasse. Der heißt so: Es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Ja. Boah, der ist sowas von richtig. Da kannst du nicht dran rütteln, das ist einfach nur wahr. Du hast keine zweite Chance für einen ersten Eindruck, den ein Mensch hat, wenn er zu uns kommt als Kirche oder die auf dich trifft als Christ. Ich will dir keinen Stress machen. Aber das bedeutet, hey, wenn du zu dieser Kirche gehörst und wenn du das zweite Mal da bist, dann bist du schon Gastgeber, hast du das gewusst? Das ist so, weil du weißt schon, wo das Klo ist und alles und so weiter. Das heißt, du kannst schon anderen helfen, sich wohlzufühlen. Aber das heißt im Klartext, wenn du zu dieser Kirche gehörst, dann gibt es nicht mehr das Welcome Team und die anderen. Alle sind das Welcome Team. Alle. Das ist die Kultur, die wir brauchen. Und warum? Nicht, weil wir Pastoren uns das wünschen, sondern du bist es, ob du es weißt oder nicht. Nur du kannst deinen Job gut oder schlecht machen. Aber die Menschen, die in eure Kirche kommen und dich erleben, das ist entscheidend. Das ist wirklich entscheidend. Also von daher, ich bin immer ganz, ganz kribbelig in meiner Kirche, bevor es losgeht. Weil das ist so entscheidend, wisst ihr? Die Menschen treffen da auf mich, das geht zu mir selbst hier so. Hier habe ich ja jetzt gar keine Aufgabe, ich bin Gast. Aber ich gucke immer und sehe da Menschen und denke, wow, der ist vielleicht heute zum ersten Mal da und sieht dann mich und wie wirklich und kann ich ihm helfen und so. Das geht immer, dieser Film geht immer in mir ab und ich finde das cool. Ich bin immer im Dienst irgendwie in der Kirche. Also jetzt, ich will euch keinen Stress machen, ein bisschen vielleicht schon. Aber da, ich meine, das ist einfach wichtig. Es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Wir sind immer im Welcome, ihr Lieben, immer. Wenn man zu einer Kirche gehört, ist man Mitarbeiter. Ob man in einem Team ist oder nicht, man ist immer mit von der Partie. Das Zweite, Gemeinschaft, die fördert die Zugehörigkeit. Das ist ja auch logisch. Jeder Mensch möchte doch irgendwie dazugehören. Jeder möchte doch gerne dieses Gefühl haben, ein Teil von etwas sein, zu sein, was größer ist als ich selber. So, ich bin ein Teil des Worship Team oder ein Teil der Alive Church oder ein Teil von Kids Ministry oder sonst wo. Ich bin da wichtig. Dieses Gefühl, hey, wenn ich nicht da wäre, dann würde was fehlen. Das ist ein wundervolles Gefühl. Und dafür sind wir auch geschaffen von Gott, ihr Lieben. Das brauchen wir. Und diesen Platz, wo etwas fehlen würde, wenn du ihn nicht einnimmst, den gibt es. Den gibt es von Gott für dich. Auch in dieser Kirche, in der Alive Church. Und jetzt sage ich dir etwas, wenn du diesen Platz noch nicht gefunden hast, dann hör auf zu beten und fang an zu dienen. Weil so findest du deinen Platz. Ich kenne 200 Menschen und ich könnte sie mit Namen aufzählen im ICF Karlsruhe, die ihren Platz noch nicht gefunden haben und die voller Frömmigkeit vor dem Herrn stehen und sagen, Herr, zeige mir den Platz, wo du mich haben willst. Und ich denke, seid ihr eigentlich taub? Hört ihr nicht, wie Gott die ganze Zeit sagt, fang an zu dienen und dann wirst du herausfinden, wo dein Platz ist, weil andere werden dich dann erleben, können dir sagen, was du kannst und was du nicht kannst. Du wirst herausfinden, was du kannst und was du nicht kannst und du wirst herausfinden, wofür du ein Mandat bekommst von den Menschen und vom Himmel. Aber das wirst du nicht herausfinden im stillen Kämmerlein beim Gebet, sondern da musst du dienen. Deshalb mache ich euch Mut, geht voll rein, fangt an zu dienen und dann werdet ihr euren Platz finden. Und am Anfang, so ist das bei uns in der Kirche, sind Menschen oft in einem Team wegen der Aufgabe. Es macht ihnen Spaß, mit Kindern etwas zu machen oder es macht ihnen Spaß, Worship zu machen oder so. Und dann gehen sie in dieses Team. Wenn es gut läuft, sind sie dann aber am Ende nicht mehr wegen der Aufgabe in diesem Team, sondern schon nach kurzer Zeit sind sie wegen dem Team in dem Team, wegen der Gemeinschaft. Und bei uns gibt es Menschen, die sind im Bistro-Team, die haben heute noch keine Ahnung von Kaffee. Es ist nicht so, dass man das nicht lernen kann, aber das ist nicht ihre Leidenschaft. Aber die sind leidenschaftlich in diesem Team. Warum? Weil das ihre Family geworden ist, ihre Kleingruppe, ihr Dienstteam, ihre Gemeinschaft. Und das tut gut, ihr Lieben. Und das kann jeder erleben in einer Kirche. Lasst es uns nicht so kompliziert machen. Ich finde das gut mit Gabentest und Dienst und alle diese Dinge, die uns helfen, den optimalen Platz nach Leidenschaft und Begabung zu finden. Aber hallo, manche kommen da am Schluss gar nirgend mehr an. Die fragen das ganze Leben nur. Geht einfach rein, das ist easy. Jeder kann wo mitarbeiten, jeder. Das ist nicht so, dass es keinen Platz gäbe, wo du nicht gebraucht werden würdest in dieser Kirche oder in welcher Kirche auch immer du auch bist. Also, Gemeinschaft fördert Zugehörigkeit. So, jetzt kommt mein mittlerer Punkt und mein wichtigster Punkt. Den habe ich beschrieben und das sage ich gerne. Gemeinschaft oder Gemeinde ist der Ort, wo man sich liebt, obwohl man sich kennt. Muss man eigentlich nichts mehr zu sagen, gell? Wisst ihr, es ist einfach. Wir haben ein Missionswerk, das wir unterstützen in Tansania, Living Waters Ministries in Mwanza, mit 400 wunderhübschen, farbigen und schwarzen Patenkindern. Ey, da kann ich 3 Wochen sein und meine Liebe geht nicht aus. Das ist einfach, diese Kinder zu lieben und die Menschen dort zu lieben, für 3 Wochen. Aber Gemeinde ist der Ort, wo man sich liebt, obwohl man sich richtig gut kennt, weil man immer wieder mit den gleichen Leuten über lange Zeit Und würde ich in Tansania leben ein Jahr, dann wäre das auch der Ort, wo ich jetzt leben dürfte, obwohl man sich kennt, sie mich und ich sie. Und da wäre nicht mehr alles so idealistisch und nicht mehr alles so einfach. So, Freunde kann man sich ja aussuchen. Aber deine Church, diese Familie, die kannst du dir nicht aussuchen. Da gibt es Menschen, die sind einfach ein bisschen schwierig für dich. Und du bist, wenn es gut geht und du gelernt hast, auch ein bisschen schwierig für jemand. Das weißt du vielleicht nur noch nicht, aber das ist so. Ja, jeder ist ein bisschen schwierig für irgendjemand. Das gehört zur Gemeinschaft. Ich weiß nicht, warum Gott das so zugelassen hat und warum er nicht wenigstens bei uns in der Kirche das anders gemacht hat. Es ist ja okay, wenn das beim Pferdeverein und so ist. Aber warum bei uns, ja? Er hat es zugelassen. Es hat wahrscheinlich seine tiefe Bedeutung und seinen Sinn. Im Himmel, das möchte ich euch versprechen, soll es mal anders sein, habe ich gehört. Da ist alles irgendwie gut. Aber hier ist es manchmal ein bisschen spannend. So, dass das so ist, dass man sich seine Freunde zwar aussuchen kann, seine Familie und auch seine Gemeindefamilie, aber nicht, das ist sowohl spannend als auch entspannend, finde ich. Es ist spannend, weil ich eben in der Gemeinde jetzt auch mit denen klarkommen muss, mit denen ich eigentlich normal nicht klarkommen würde. Und die ich eigentlich im normalen Leben meiden würde. Und wenn du in einer Small Group bist und ihr seid mehr als 8 Personen, dann garantiere ich dir, gibt's den einen oder die eine, oder? Also, jeder weiß jetzt, du musst jetzt keine Namen nennen, aber jeder weiß, das ist eine tiefe Wahrheit. Das ist einfach so. Und dieser eine, der kann nichts dafür, dass du da bist und umgekehrt, du kannst nichts dafür, dass er da ist oder sie da ist, das ist einfach so. Das ist das Spannende, man muss das aushalten, ja, das will ich gar nicht beschönigen, das ist manchmal ein bisschen spannend, das gehört zum Leben, man kann das humorvoll tragen, man kann gut damit umgehen, aber man muss damit umgehen. Jetzt kommt das Entspannende. Entspannend finde ich das mit der Familie, das ist ja auch so in einer Familie, weil du irgendwann merkst, dass jeder hier, auch in der Alive Church, nur aus einem einzigen Grund hier ist und seine Daseinsberechtigung hat. Nämlich, weil er zur Familie derer gehört, denen Jesus die Sünden vergeben hat. Wenn du aus einem anderen Grund da bist, vergiss es. Wenn du dich für etwas Besseres hältst, vergiss es. Du bist auch nur einer, auch du und ich. Wir sind nur aus einem Grund Christen. Weil wir sagen, Christus ist für meine Sünden gestorben. Das macht uns zu Christen. Und das ist das, was uns auf eine ganz entspannende Weise, finde ich, miteinander verbindet. Die Komischen mit den Normalen wie mir. Also denkt man ja manchmal. Und die allzu Schwierigen mit den nicht so Schwierigen. Alles sind hier. Wisst ihr, die anonymen Alkoholiker, die stellen sich ja in der Runde immer so vor, hallo, ich bin Harry und ich bin Alkoholiker. Manchmal denke ich, wir sollten eigentlich das ähnlich machen in der Kirche. So, wir sollten eigentlich sagen, hallo, ich bin Stefan und ich bin hier, weil Jesus meine Sünden vergeben hat. Das wäre eine coole Vorstellung. Nicht, ich bin Stefan, ich habe 3 Jahre Theologie studiert und ich bin Pastor von einer großen Gemeinde. Ja, das lieben ja viel mehr. Aber das Beste, was du tun kannst, ist, ich bin Stefan und ich bin Sünder, dem Jesus seine Sünden vergeben hat. Das ist der Grund, warum ich zu dieser Familie gehöre. Das ist meine Daseinsberechtigung. Meine Eintrittskarte hier in diese Kirche und auch da oben mal in diesen Himmel. Und das entspannt. So, einer hat mal gesagt, das ist jetzt ein bisschen spannend, lieber Graziano, aber einer, der Leo Bicker, unser Senior Pastor von ICF Zürich, der hat mal über Gemeinschaft gepredigt und gesagt, die Gemeindefamilie ist wie die Mafia. Die Mafia. Und zwar sagte er meinte da nicht die Leitungsstruktur der Mafia, nein, das ist also nicht, sondern er meinte damit Folgendes, er sagte, wer dazugehört, der gehört dazu. Und so ist das bei der Mafia. Wenn du dazugehörst zur Familie Costa Ricas, dann bist du da für die Familie, ja, also da gibt's dann kein Zurück mehr. Wenn aber einer geht oder rausgeht, dann müsste man ihn eigentlich erschießen. Weil er zu viel weiß. Das ist doch so. Das ist in der Mafia so. Du kannst die Mafia-Familie nicht verlassen, weil du weißt zu viel. Die müssen dich sofort erschießen. Und manchmal habe ich gedacht, hey, das ist in meiner Gemeinde auch so. Ich kann aber niemand erschießen, das ist ja klar. Aber die wissen eine Menge von mir. Die Leute, die schon 10 Jahre mit mir unterwegs sind, wisst ihr, was die von mir wissen? Wenn ihr das jetzt wissen würdet, dann müssten wir nachher ganz lange miteinander reden. Ja. die wissen fast so viel wie meine Frau von mir. Die kennen meine Sünden, die kennen meine Schwächen. Die kennen meine feigen Blätter, wo man mich verletzen kann. Die dürfen da nur einmal, die könnten einmal draufdrücken, ich wäre platt. Weil ich offen bin vor ihnen. Also du kannst gar nicht also verschlossen sein. Mit der Zeit reißt es dir die Masken runter. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum Gott das manchmal zulässt in der Gemeinde, dass wir authentisch werden. Es zwingt dich dazu. Gemeinde ist der Ort, wo man sich liebt, obwohl man sich kennt. Und wenn das einsetzt, ihr Lieben, wenn wir da nicht voreinander davonlaufen, und sondern beieinander bleiben als Gemeinschaft, dann ereignet sich etwas, von dem wir wahrscheinlich alle sagen würden, das ist nicht normal. Normalerweise würde man jetzt weglaufen. Aber jetzt da zu bleiben, auszuhalten, beieinander zu bleiben, die verheiratet sind, wissen auch, was ich meine jetzt. Das schafft Übernatürliches in dieser Gemeinschaft. Und ich glaube, dieses Übernatürliche ist es, was Jesus meint, wenn er sagt, an eurer Liebe zueinander, Alive Church, nicht zu den Kindern in Tansania, sondern an eurer Liebe, in euren Familien, in eurer Gemeindefamilie zueinander werden andere übernatürlich erkennen, dass ihr meine Jüngerinnen und Jünger seid. Das ist schon grandios. Vielleicht noch ein Satz, warum gibt es denn jetzt in einer Kirche auch noch Kleingruppen? Small Groups nennen wir das, ihr glaube ich auch. Am Ende unseres Lebens spielt es mal keine Rolle, wie wichtig du warst, welche Aufgaben und Positionen du innehattest, wie viele Autos in deiner Garage stehen. All das ist nicht mehr wichtig am Ende deines Lebens. Am Ende deines Lebens ist nur noch wichtig, wie viele Menschen es gibt, die bei dir bleiben bis zum Schluss. Und ich kann dir jetzt schon versprechen, wenn du zu dieser Mafia-Small-Group-Gemeinde gehörst, dann werden am Ende genau diese Menschen noch da sein. Sie werden da sein. Ich behaupte, ich weiß heute schon, ein paar Menschen, die mal an meinem Sterbebett stehen werden, wenn sie nicht vor mir sterben. Ich weiß es. Da müsste ganz brutal viel passieren, wenn das nicht so wäre. Und ich werde bei ihnen sein, wenn ich es noch kann. Das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert. Ich denke gerne ans Altwerden. Es fällt mir zwar manchmal ein bisschen schwer, wenn ich im ICF bin, mir vorzustellen, wie das ist in 40 Jahren mit 87 im ICF Karlsruhe. Ich werde sicher nicht immer Senior Pastor, sondern Senior Pastor sein, dann so der Seniorenpastor oder wie das dann heißt. Aber ich stelle mir das schon so vor, dass ich noch Michael Hoffmann, manche kennen ihn, ein Freund von mir, irgendwie werden wir miteinander noch verbunden sein. Vielleicht hat einer noch den Führerschein und kann noch fahren und dann werden wir so zusammen einkaufen, ja. Aber das ist so eine verschworene Gemeinschaft. Das ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Und das hat man, wenn man zu einer Church gehört, dann hat man diese Gemeinschaft, ihr Lieben. Und das ist unglaublich viel wert. Vor allen Dingen, wenn man älter wird oder wenn Krisen kommen oder wenn man Menschen braucht, die zu einem stehen, die für einen beten. Das ist schon großartig. Und deshalb lohnt es sich, auch zu einer Small Group zu gehören, auch wenn das ein bisschen anstrengend ist, ihr Lieben. Das ist ein bisschen anstrengend. Weil wie gesagt, bei 8 Leuten gibt es den einen oder die eine, die dich ein bisschen nervt. Und das noch in deinem Wohnzimmer am Dienstagabend. Aber glaub mir, am Ende sind es die, die noch da sind. Das ist wie Familie, wie Mafia. Achtung. Heuschnupfen. Ein bisschen. War jetzt kein Bekenntnis. Geht vorbei. Jedes Jahr. So, jetzt möchte ich zum Schluss kommen. Hey, es gibt eine heilende Kraft in der Gemeinschaft. Eine wirkliche heilende, therapeutische Kraft, die Jesus in die Gemeinde, in die Gemeinschaft hineingelegt hat. Und das hat wieder damit zu tun, dass Gemeinschaft mehr ist als das, was Menschen möglich ist. Es ist das Maß, oder andersrum gesagt, das Maß an erfahrbarer Liebe ist größer als das, was wir selber zustande bringen, wenn Jesus damit drin ist. Das ist jetzt aber auch wichtig. Wir dürfen dann das alles, was ich heute gesagt habe, nicht voller Idealismus aus uns heraus, so mit einer humanistischen Art, kannst du alles vergessen, das scheitert dermaßen. Wir brauchen ganz, ganz viel Jesus, dass unsere Gemeinschaft und unsere Liebe übernatürlich wird. Und viel Jesus heißt viel Demut. Viel Jesus heißt viel Liebe, die uns geschenkt wird. Viel Jesus heißt viel Vergebung. Nicht viel richtig machen und stolz sein und was bin ich für ein toller Gemeinschaftstyp. Nein, heißt einfach demütig viel Vergebung, viel Offenheit, viel Transparenz, viel Ehrlichkeit. Aber wenn das reinkommt, dann, Jesus gefällt es übrigens da, wo Menschen ehrlich sind miteinander. Da kommt sofort, das spürt ihr, der Heilige Geist auf eine ganz besondere Weise. Es gefällt ihm gar nicht, wenn wir scheinheilig sind. Da geht er, da spürst du, wie er weggeht. Da geht das Dach auf und der Geist ist weg. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir ehrlich sind, aufrichtig miteinander, dann kommt der Heilige Geist und das tut so gut. Menschlich so rum gut und so rum gut. Also da passiert etwas. So. Und jetzt diese Gemeinschaft, diese heilende Kraft der Gemeinschaft, ihr Lieben, die ist einer Kirche anvertraut. Die hat Gott seiner Kirche gegeben, nämlich der Gemeinschaft in dieser Kirche. Die wohnt in einer Kirche. Und diese Kraft der Gemeinschaft hat die Kraft, Herzen zu verändern. Das ist unglaublich. Das erfahren wir immer wieder, zeichenweise, zeichenhaft, manchmal ganz, ganz direkt vor der Nase, dass diese Kraft Herzen verändern kann. Ich bin jetzt seit 10, 12 Jahren, je nachdem wie man zählt, Pastor und habe seit 20 Jahren mit Menschen zu tun, auch schon damals im CVDM. Und ihr Lieben, man muss gar nicht so lange Pastor sein, um an so einen Punkt immer wieder zu kommen, wo man sagt, ich bin mit meinem Latein am Ende, wenn ich an dieses Schicksal denke. Es gibt Menschen, die erleben so einen Riesenmist, da sagst du manchmal, das Leben ist doch nicht gerecht, Gott. Das ist so ungleich verteilt, Schicksal und Freude. Da gibt es manche Menschen, die haben so viel Mist abbekommen. Wie soll denn das jemals wieder gut werden? Ich habe ein paar Dinge vor Augen gehabt, zum Beispiel eine junge Frau. Welche Hoffnung haben wir für eine junge Frau, die ich konkret vor Augen habe, die beruflich und beziehungsmäßig keinen Fuß auf den Boden bringt? Und wir haben lange gerätselt, was ist denn das Problem, dass sie nicht leben kann, dass es nicht funktioniert? Und dann erfährt man, dass sie über Jahre von ihrem Vater und von verschiedenen Männern sexuell missbraucht wurde. Und dann wundert dich natürlich nichts mehr, aber jetzt stehst du da. Ja, da kannst du nicht einmal eben sagen, komm, ich nehme dich mal kurz in die Arme, ich bin Pastor Steffen, das geht gar nicht. Da stehst du da und denkst, Herr, was machen wir denn jetzt? Was kann denn jetzt noch helfen? Und ich bin oft mit meinem Latein am Ende. Oder welche Hoffnung haben wir für diese Jugendlichen, die ich unglaublich idealistisch finde, und das meine ich positiv jetzt, wenn es um die Frage geht, dass sie zusammenbleiben wollen, in Treue, bis der Tod sie scheidet. Das lieben diese Jugendlichen. Die Jugend von heute ist nicht versaut. Also die noch einigermaßen normal aufwachsen, meine ich jetzt. Und das ist das große Gros. Aber die wollen gern, bis dass der Tod euch scheidet, in Treue mit einer Person zusammen sein. Aber sie erleben es nicht mehr in ihren Elternhäusern. Wie soll das denn dann gelingen? Sie haben kein Vorbild mehr. Sie hängen da, würden gern, aber haben keinen Plan. Und du sagst dir, hey, da hilft auch nicht mal eben schnell ein Gebet. Oder ich denke an einen Jungen, der war bei meiner Frau in der Schule, als sie noch Lehrerin war, und dem konntest du pädagogisch mit nichts mehr drohen. Warum? Weil er nichts mehr zu verlieren hatte. Hey, wenn meine Lehrerin gesagt hat, ich rufe deinen Vater an, Hans Beck, Posaunenchorleiter, das hat noch gesessen. Aber wenn meine Frau sagte, ich rufe deinen Vater an, dann sagt er, okay, leck mich. Ja, so Frau Beck, leck mich. Der hatte nichts zu verlieren, weil der Vater sich keinen Scheiß gekümmert hat um seinen Jungen. Da war einfach alles zu spät. Und dann kommt sie heim, meine Frau, und ist entsetzt und sagt, was soll ich denn noch tun? Ich bin mit meinem Latein und mit meiner Pädagogik am Ende. Und jetzt haben wir eine Kinder- und Jugendarche gegründet, voller Idealismus, wo genau solche Kinder kommen, aus Elternhäusern, deren Eltern schon genug, ich sag's mal vorsichtig, mit sich selber zu tun haben und sich nicht sorgen können, oftmals auch um ihre Kinder. Aber selbst eine Kinder- und Jugendarche kann diese Kinder nicht retten. Das geht nicht. Wisst ihr, was diese Kinder brauchen? Ja, sie brauchen Jesus. Sie brauchen Jesus. Und wo ist Jesus zu finden? In unseren Herzen. In der Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Und wenn ich dann die Bilder sehe, in unserer Arche, das berührt immer wieder mein Herz, wie eine 19-Jährige, die so gerade Auto fahren kann, die Kinder abholt von der Schule. Hier FSJ macht sie, unsere Anne. Und sie sitzt dann neben Nicola und Nicola legt vorsichtig seinen Kopf an ihre Schulter und erzählt zum ersten Mal von der Schule und jemand hört ihm zu. Und dieses Mädchen mit Jesus im Herzen begegnet Nicola. Und das passiert Mittwoch, Donnerstag, Freitag, nächste Woche, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und es entsteht eine Gemeinschaft. Heute hängt Nicola schon an ihrem Hals. Ja, versteht ihr, da passiert das. In dieser heilenden Gemeinde, Gemeinschaft, in dieser von Jesus gestifteten Gemeinschaft kann Nikola gesund werden. Das geht nicht so. Aber das geht in das, was Gott hineingelegt hat. Dieser Jesus ist in uns. Und diese Menschen erfahren Jesus in uns. Wenn sie ihn suchen in der Life Church, er ist hier, 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 in unseren Herzen. Und am meisten erfahren sie ihn, wenn sie Gemeinschaft mit uns haben. Und deshalb ist das, es ist das Wertvollste, was wir miteinander teilen können, diese Gemeinschaft. Die Kraft der Liebe, die von Jesus ausgeht und in unser Herzen hineingelegt hat, jene Liebe, die Sünde besiegt hat und die Sünden vergeben haben, die Schande auslöscht, ihr Lieben, die Schande dieses Mädchens, das von Männern vergewaltigt wurde, die kannst du nicht wegbeten. Die muss mit ganz viel übernatürlicher Liebe über Jahre und über Monate ausgelöscht werden. Aber es geht, weil Jesus das so gemacht hat. Das kann möglich sein und ist immer wieder möglich. Liebe, die Schande auslöscht, die Wunden heilt. Liebe, die Feinde versöhnt und zerbrochene Träume wieder kittet. Das ist etwas Wunderbares und ich wünsche es uns immer wieder, dass wir diese übernatürliche, heilende Kraft der Gemeinschaft in unseren Kirchen finden. Ich glaube heute und ich glaube es mit jedem Jahr mehr, dass Bill Hybels recht hat, wenn er sagt, the local church is the hope of the world. Die lokale Ortsgemeinde, so einfach, so menschlich sie auch manchmal zu scheinen scheint, sie ist die Hoffnung dieser Welt. Nicht nur die Hoffnung für uns, die wir hier sind. Die Welt, da ist genau das gemeint, was jetzt noch nicht hier ist. Sie ist die Hoffnung für Nikola, wenn er mit uns in Verbindung kommt oder wir mit ihm, natürlich. Und ich mache mir nicht mehr die Mühe, die Lösung der Probleme unserer Welt bei Politikern oder bei der Wirtschaft zu suchen. Sie können unterstützen. Aber diese Welt braucht diese von Jesus radikal kommende Liebe, damit Menschen verändert werden und damit Hoffnung hineinkommt. Die lokale Ortsgemeinde, ihr Lieben, ist die Hoffnung dieser Welt. Und ich möchte schließen mit einer Geschichte von diesem eben schon besagten Bill Hybels, die er in diesem Buch geschrieben hat. Bill Hybels, Pastor von der Willow Creek Community Church in Chicago. Und er schreibt in diesem Buch eine Erfahrung, die er gemacht hat, die mich immer wieder berührt, wenn ich sie lese, weil sie genau von dieser heilenden Kraft der Gemeinschaft spricht, diese Erfahrung. Es war eine ganz normale Sonntagspredigt, die er gehalten hat, und er stand danach, wie immer, vor der Bühne, wie das so ist, und dann kommen Menschen zu dir als Pastor, damit du vielleicht noch für sie beten kannst, und dann erzählt er Folgendes. Ich hatte gerade meine Wochenendpredigt in Willow Creek beendet und stand noch herum und redete mit den Leuten. Da kam ein junges Ehepaar auf mich zu und legte ein in Tücher gewickeltes Bündel in meinen Arm und bat mich, für ihr Baby zu beten. Als ich fragte, wie das Baby hieß, zog die Mutter das Tuch weg, das Gesicht des Babys bedeckt hatte. Ich spürte, wie mir die Knie weich wurden. Hätte der Vater mich nicht gestützt, wäre ich vermutlich umgekippt. Ich hatte noch nie ein so schrecklich missgebildetes Baby gesehen. Ich fragte mich, wie es überhaupt atmen konnte. Sein ganzes Gesicht war nach innen gewölbt. Es ist mir ein Rätsel, wie es atmen konnte. Und so lag es in meinen Armen. Mir verschlug es die Sprache. Also Eltern haben dieses Kind zu Bill Hybels gebracht. Und dann sagt die Mutti, sie heißt Emily. Und man hat uns gesagt, dass sie nur etwa 6 Wochen zu leben hat, fügte der Vater dann hinzu. Und wir wollen Sie, Pastor Hybels, bitten, dafür zu beten, dass Sie, unsere Emily, unsere Liebe spüren kann, bevor sie sterben wird. Kaum in der Lage, die Worte zu formen, flüsterte ich, lassen Sie uns beten. Und gemeinsam beteten wir intensiv für Emily. Als ich sie wieder ihren Eltern in die Arme gab, fragte ich, können wir als Gemeinde etwas für sie tun? Kann ich etwas für sie tun in dieser doch so schwierigen Zeit? In irgendeiner Form sie unterstützen? Und der Vater gab mir eine Antwort, die mich noch immer ins Staunen versetzt. Er sagte, Bill, es geht uns gut, wirklich gut. Wir sind, sagt er weiter, seit Jahren in einer liebenvollen Kleingruppe. Die anderen in der Gruppe, die wissen, dass es in dieser Schwangerschaft Komplikationen gab. Sie waren bei uns zu Hause an dem Abend, als wir den Befund bekamen. Sie waren im Krankenhaus, als Emily auf die Welt kam. Sie halfen uns, die ganze Tragödie ihrer Krankheit aufzunehmen. Sie machten sogar unser Haus sauber und versorgten uns mit Mahlzeiten, als wir mit Emily nach Hause kamen. Sie beten ständig für uns und rufen mehrmals am Tag an. Sie helfen uns sogar, Emilys Beerdigung vorzubereiten. Und an dieser Stelle traten drei andere Ehepaare heran und umringten Emily und ihre Eltern. Habt ihr dieses Bild? Und sie sagen, wir kommen immer als ganze Kleingruppe zur Gemeinde, zum Gottesdienst. Bill Heibels sagt, dieses Bild gehört zu denen, die ich nie vergessen werde. Eine eng miteinander verbundene Gruppe liebevoller Brüder und Schwestern, die ihr Bestes taten, um einen der grausamsten Schläge zu mildern, die das Leben austeilen kann. Und ich habe mich gefragt, Bill Heibels, wo diese Familie wäre, wenn sie nicht Teil dieser liebevollen Gemeinschaft wäre. Und das hat mich bewegt und bewegt mich immer wieder, wenn ich es lese, weil es eine tiefe Wahrheit ist. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr so Teil einer liebevollen Gemeinschaft seid, für euch persönlich, und dass ihr immer auch dran denkt, dass es noch viele Menschen gibt wie Nicola und andere, die hineinfinden sollen und das auch erleben, die an unserer Liebe zueinander erkennen sollen, dass wir seine Jüngerinnen und Jünger sind. Amen.